Ja, danke, Herr, für alles, was wir schon haben dürfen hören, diesen Morgen. Und danke, machst jetzt du einfach auch unsere Ohren und vor allem unser Herz gerade nochmal weit auf für dein Wort, für die Predigt, die der Traugott vorbereitet hat. Und danke, hast du ihn einfach auch geführt und geleitet bei den Vorbereitungen und du ihn jetzt einfach auch gerade ausrüsten und leist ihm wirklich deine Worte einfach auch ins Maul. Und danke, ja, dürfen wir einfach uns nach dem ausstrecken und das einfach auch für uns ganz persönlich und auch gerade als Stärkung wieder für den Alltag nehmen. Und danke einfach, ja, für dein kostbare Wort. Amen.
Grüße miteinander. Ich muss euch bekennen, dass ich keine Folie vorbereitet habe. Ich hatte eine sehr strenge Woche und gestern das Haus voller Leute. Ich bin zwar schon im Mai 70 geworden, aber wir haben erst gestern gefeiert, es waren 50, 60 Leute bei uns. Und ja. Und dann noch Grosskind gehört dann noch diese Woche und ein Haufen anderes. Hat einfach nicht gelangt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Sonst wäre nichts Gescheites rausgekommen, wenn ich noch ein paar Folien zusammengebastelt hätte. Ja. Ich bin im April in der Fastenwoche und habe Bibelstunden gehalten. Zusammen mit Irene Walzer. Abwechslungsweise über Seligpreisungen. Und ich habe gedacht, das ist so spannend, die Seligpreisungen. Ich werde die nächste Nacht mal, wenn ich da ankomme, predigen, jeweils über eine Seligpreisung reden. Sind ihr einverstanden? Gut, ja. Sonja hat ja das Wort glücklich sein oder glücklich gebraucht und in gewissen Bibelübersetzungen ist das tatsächlich so. Es heisst, glücklich sind die und dann ist begründet, wieso dass sie glücklich sein sollen. Ich bleibe jetzt noch bei selig. Es ist eigentlich ein antiquierter Begriff. Was heisst denn selig eigentlich? Man sagt ja so, geben ist seliger denn nehmen und sagt, das ist das Motto von der Barmherzigen und vom Boxer. Der gibt und nimmt, oder? Der Boxer. Genau. Aber was meint die Bibel? Wir wollen ja auf das gehen. Denn die erste Seligpreisung heisst ja, jetzt in meiner Übersetzung steht schon wieder glücklich, selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Es gibt zwei Übersetzungen von dem Wort selig im Urtext. Also es heisst zwei Worte eigentlich, die wir für selig oder glücklich übersetzen. Das erste heisst ursprünglich Makarios und es geht darum, dass jemandem wohl ist. Gut geht, es geht also ums Wohlbefinden. Und ich hoffe, es ist euch wohl heute Morgen, weil ihr da hinkommen sind. So lesen wir zum Beispiel im Jakobus 1, 25, wer aber sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und nicht ein vergesslicher Hörer ist, sondern ein Täter, der wird Makarios, selig, in seinem Tun. Es wird ihm gut gehen. Er kann sich wohlfühlen dabei. Und das kennen wir ja aus dem Psalm. Ganz am Anfang, im ersten Psalm, geht es ja auch um das. Und das zweite Wort, die zweite Bedeutung, ist Soteria. Und das ist auch etwas, was wir kennen. Wir reden davon, wenn man gerettet ist. Selig eben, oder? Wenn man selig ist, gerettet ist, weil man an Jesus Christus glaubt. Und so schreibt der Paulus im Römer 1, Vers 16, die frohe Botschaft ist eine Gotteskraft, die selig macht. Jedem, der daran glaubt. Und da kennen wir ja das Wort im Volksmund, wenn jemand gestorben ist. Meine Mutter selig zum Beispiel, oder? Sie ist im Himmel, sie ist gerettet, sie ist selig, aber benutzen es natürlich auch andere Leute. Ja. In den Seligpreisungen finden wir ausschließlich das Wort Makarios, also wohl es ist über dem Wohl, es geht um Gut, wenn er und so weiter. Und interessant, im Duden, wenn ihr dort schaut, merken wir, dass es immer einen religiösen Bezug hat. Schon ursprünglich. Als von allen irdischen Übeln erlöst und des ewigen Lebens der himmlischen Wonnen teilhaftig sein. So tut der Duden das Wort selig erklären. Geistlich beurteilt sind Seligpreisungen eine Bankrotterklärung an die irdische Seligpreisung, als das in Karriere, Macht, Geld, Ansehen, Einfluss und so weiter, Reichtum. Eine Bankrotterklärung, denn es ist immer so völlig gegensätzlich, was Jesus da sagt, im Vergleich zu dem, was die Welt sagt, macht einem glücklich oder selig. Und die Geschichte vom Jakobus zeigt uns das ja auch. Die erste Seligpreisung also, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Der Matthäus ist der einzige Evangelist, der ganz selten das Wort Gottesreich geschrieben hat. Er hat meistens Himmelsreich gebraucht, das Reich der Himmel. Und zwar aus dem einfachen Grund, er hat sein Evangelium für die Juden geschrieben. Und die Juden haben sich nicht getraut, den Namen Gottes auszusprechen. Und darum hat er nicht Gottesreich geschrieben, sondern Himmelreich. Aber ihr könnt, wenn ihr in dem alten Evangelium lesen, dann ist immer das Gleiche gemeint damit, Himmelreich oder Gottesreich. Aber das ist eben nicht etwas, das erst vor uns ist, sondern das soll jetzt schon stattfinden. Das Reich Gottes, das Himmelreich. Also Jesus redet da nicht von der Zukunft, wo wir mal im Himmel werden sein, dort werden wir auch selig sein, selbstverständlich, sondern er sagt, es ist schon jetzt möglich, selig zu sein und das Himmelreich, im Himmelreich teilzuhaben. Das finden wir zum Beispiel auch im Vaterunser-Gebet, am Anfang, wo es heisst, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein, und jetzt sage ich Himmelreich, oder dein Reich, sagen wir damit, komme. Also soll jetzt kommen. Nicht erst in Zukunft, sondern jetzt schon sein. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und das Wort Reich oder Himmelreich, das kennen wir auch manchmal, schon gehört, heisst ursprünglich Basileia. Und bedeutet, dort, wo Gott Herrschaft darf, also auf dem Thron darf sitzen. Wenn also Gottes Thron in meinem Herzen ist und er dort drauf darf sitzen, dann ist das Himmelreich da in mir. Dann hat er die Herrschaft darüber, über mein Leben. Und ja, leider muss ich sagen, ich habe ihm das nicht immer zugestanden. Und ich merke es dann auch im Nachhinein. Gott will die Herrschaft in meinem Leben haben. Dort ist Himmelreich. Dort werde ich teilhaben. Oder dann heisst es, wie es der Matthäus schreibt, dem gehört das Himmelreich. Basileia. Gott sucht Ruhm in den Herzen vom Menschen. Und das geschieht eben durch das, dass wir eben die Herrschaft Gottes in unserem Leben zulassen. Die jüdischen Zuhörer haben sofort gemerkt, auf was es rausgeht. Denn sie sind zu selber Zeit, das habe ich gelesen, ich habe es zwar fast nicht können glauben, aber es hat mir jemand geschrieben, der sich intensiv mit dem auseinandersetzt. Die Juden haben oft nicht können lesen, nur die Schriftgelehrten oder die Höhergebildeten haben können lesen und von den anderen relativ wenig. Aber man hat die alten Texte aus dem Alten Testament immer wieder rezitiert, immer wieder wiederholt. Bei jedem Fest, jeden Freitagabend, wenn Sabbat 4 war, hat man Texte aus der Bibel gelesen. Und sie haben vieles von diesen biblischen Texten auswendig können. Ja, Mühe mit auswendig lesen. Ich bin froh, kann ich immer noch die Bibel mitnehmen und muss auswendig lernen. Ich kann auch da drinnen lesen. Aber die haben das können, und wo Jesus das gesagt hat, selig sind, die da geistlich arm sind, denn derer ist das Himmelreich, haben sie sofort einen Bezug bekommen zum Alten Testament. So zum Beispiel Daniel 2, Vers 44, was heißt, aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Sie haben das natürlich geografisch gesehen, das wissen wir. Darum sind sie so enttäuscht gewesen über Jesus, wo er hat nicht ein geografisches Reich aufgebaut. Er ist aus einem, er hat ein Reich in den Herzen der Menschen haben. Also sie haben sofort den Bezug zu dem, aber haben es falsch ausgelegt. Oder zum Beispiel Jesaja 40, Vers 3, die Stimme eines Rufenden in der Wüste ertönt, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet der Steppe, in der Steppe eine Straße für den Herrn. Sie haben sofort den Bezug gehabt, auch zu dem Text. Und wenn Jesus ihnen gesagt hat, oder vorgesagt hat, das Gebet, dein Reich komme, haben sie auch sofort den Bezug gemacht zu diesen Texten. Ein anderer Bezug, wo sie sich auch gemacht haben, ist Malachi 3,1. Siehe, ich will meinen Engel senden, der vor mir her den Weg bereiten soll und bald wird kommen zu seinem Tempel, der Herr, den ihr sucht und der Engel des Bundes, den ihr begeht. Siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Und das ist natürlich bei ihnen sofort, wenn sie das gehört haben, was Jesus gesagt hat, ein flammenaufgangenes Feuer. Jetzt geht es dann endlich los. Aber sie haben nicht gemerkt, dass es um ihr Herz geht. Dass es nicht um ein irdisches Reich geht. Jesus ist der verheißene Messias. Und er ist und will das Zentrum sein von dieser Himmelreichsbewegung. Und er geht uns, all denen, die es zulassen, dass Basilea in ihrem Leben Tatsache wird, voraus. Das finden wir zum Beispiel in dem Gleichnis. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Das ist Himmelreich, das ist Basilea. Es ist das Zeitalter, wo Gott in den Herzen der Menschen will regieren, will wohnen, will Herrschaft haben. Eben, wie ich schon gesagt habe, die Juden haben ein messianisches Reich erwartet, das geografisch festgelegt war. Also, dass die Römer wieder gehen müssen und sie allein sind in dem Israel. Aber es ist eben ganz anders. Und doch ist der Gegensatz ganz klar. Weltliche Herrscher, wenn geografisch herrschen und Menschen darin unterdrücken, und dann wird es schwierig für uns Menschen. Wir erleben das an vielen Orten in dieser Welt heute. Aber Jesus wirbt um Menschenherzen. Er wirbt um dein Herz, gerade jetzt, heute Morgen. Er wirbt um mein Herz. Habe ich Anteil an dem Himmelreich in meinem Leben? Was ist die Voraussetzung? Jesus sagt, selig oder glücklich oder wohl soll es denen sein, die geistlich arm sind. Geistlich arm. Das ist die Voraussetzung. Ich muss ein Zeugnis von mir weitergeben, wo nicht ein Ruhmesblatt ist, aber ich will es gleich sagen, weil ich merke, wenn ich immer wieder an Situationen erlebe, wo ich bereit bin, mich, ja, jetzt bin ich da auf dem Podium, aber weil es da nicht anders möglich ist, aber an sich gehöre ich da runter, oder? Weil ich bin nicht besser wie andere Menschen. Aber manchmal ist die Versuchung da. Es hat eine Zeit gegeben, in der ich teilweise mehr vertreten durfte. Das war eigentlich ein Vorrecht. Und bei der AGCK Schweiz, Arbeitsgemeinschaft Christliche Kirchen Schweiz, und bin dort noch in einer Art Vorstand, wo man Sitzungen vorbereitet hat, zusammen mit dem damals dem Präsidenten, dem Weihbischof von Basel und einer Generalsekretärin und einem Vizepräsidenten. Und ich bin dort Teil davon. Ja. Und wir sind nämlich dort am Bischofssitz und haben die Sitzungen vorbereitet. Und dann sind wir eingeladen zum Mittagessen bei ihm. Das war immer fein. Haben wir es manchmal nicht so als Freikirchler, dass wir uns besser fühlen, bessere Christen als andere? Ich habe das oft erlebt, auch in meinem Leben, schon ganz jung, dass ich mich überhebe, habe über andere Christen, die vielleicht nicht freikirchlich geprägt sind, sondern landeskirchlich. Und wir sind dort am Mittagstisch gehockt. Da habe ich gedacht, jetzt wollte ich den Weihbischof ein bisschen herausfordern. Und ich schäme mich, aber ich sage es eben gleich. Ich habe ihm gesagt, was denkst du über die komische Lehre von der katholischen Kirche, Fehlbar, Unfehlbarkeit vom Papst, Maria und so weiter. Ihr wisst, um was es geht. Ich habe mich über ihn gestellt, damit, und habe ihn herausgefordert und habe das Gefühl, ich sei ein besserer Christ. Er hat mich angeschaut und hat ganz sanft gesagt, ich weiss, dass in der katholischen Kirche vieles nicht so ist, wie es sein sollte. Aber traurig etwas kann er sagen. Jesus ist mir das Allerliebste. Jesus ist in meinem Herzen, er ist mein Allerliebste. Er ist nicht darauf eingegangen, wieso dass sie diese Sonderlehre haben, sondern hat einfach gesagt, Jesus ist mein Liebste. Ich glaube an ihn und ich habe ihn von Herzen lieb. Und ich muss es aber bezeugen, wenn er gebetet hat, auch in den Sitzungen, die man sonst gehabt hat, habe ich gemerkt, da lebt jemand mit Jesus. In Demut. Und ich bin von meinem Ross runtergefallen auf den Boden und habe mich fürchterlich geschämt und geniert. Das war nicht geistliche Armut, die ich dort gelebt habe, sondern Überheblichkeit. Und ich musste Buße darüber. Gott sagen, vergib mir. Ich habe mich über ihn gestellt. Da war ein Schriftgelehrter, der demütiger war als ich. Und gell, wir tun ja auch oft über die Schriftgelehrten urteilen. Aber das sind Menschen aus Fleisch und Blut, die auch ihre Kämpfe haben. Und nicht alle Schriftgelehrten waren gegen Jesus. Hat solche gehabt, die Jesus auch lieb hatten. Es gibt ein wunderbares Gleichnis, wo Jesus uns gegeben hat vom Pharisäer und vom Zöllner. Ich möchte das lesen aus Lukas 18. Er aber sprach zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Himmelreich hat stattgefunden im Herz vom Zöllner. Geistlich arm. Der Paulus schreibt im 1. Korinther 1, 26 bis 29 am Schluss, auf dass sich kein Mensch vor Gott rühme. Der ganze Text lautete so: Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung, nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt. Das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt, das und was verachtet ist, das hat Gott erwählt. Was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Auf dass sich kein Mensch vor Gott rühme. Geistlich arm sein. Die Erkenntnis haben, dass wir ohne Gottes Güte, seiner Gnade, seiner Barmherzigkeit, seiner Liebe, seinem Grossmut, seiner Geduld, seiner Gnade verloren sind. Wenn wir in dieser Haltung vor Gott sind und umgehen miteinander, dort ist Himmelreich. Dort ist Himmelreich. Nicht dort, wo wir erfolgreich sind. Nicht dort, wo wir das Gefühl haben, wir haben alles im Griff und jetzt machen wir so viel der Gutes, oder? Es kommt aus der inneren Armut von Gott, wo Gottes Herrschaft Raum überkommt im Leben von uns Menschen. Und ist es nicht so, dass wir einmal denken, wir machen doch so viel für Gott. Wir sind doch gut, oder? Ich merke, es ist eben nicht so. Immer dort, wo Menschen ihrer Bedürftigkeit gegenüber Gott das Bewusstsein dazu stellt, dort ist Himmelreich. Ich möchte mit dem Mose abschließen heute. Der Mose war ein ganz besonderer Mensch. Es heisst von ihm im 4. Mose 12, 3, Mose aber war ein sehr demütiger Mann, demütiger als alle Menschen auf der Erde. Wie ist es dazu gekommen, dass der Mose, dass von Mose so ein Zeugnis in der Bibel steht? Das war nicht von Anfang an so. Schauen wir kurz ein bisschen in seine Biografie schauen. Wir wissen ja, wie er auf die Welt gekommen ist, als Kind von einem jüdischen oder hebräischen Ehepaar. Und weil der Pharao Angst hatte, dass die Hebräer immer mehr und mehr werden und eine Bedrohung werden für die Ägypter, hat er entschieden, dass neugeborene Kinder umgebracht werden müssen. Und die Eltern haben ein Widerkörbchen gemacht, haben gefunden, das ist einfach schade. Und haben sie dort hineingelegt und auf den Nil gelegt. Und dort war die Tochter vom Pharao und hat badet dort und hat das Körbli gesehen. Und ich gehe nicht in Detail hinein, ihr kennt ja die Geschichte, und hat dann schlussendlich den Mose adoptiert. Am Hof vom Pharao hatte Mose viele Privilegien gehabt. Er ist wie ein Prinz aufgewachsen und ist eigentlich ein Prinz gewesen. Er hat eine gute Ausbildung bekommen, hat gute Beziehungen gehabt zu einflussreichen Leuten, ist unter dem Schutz vom Pharao gestanden, hat viel Ansehen gehabt und Reichtum. Es ist ihm eigentlich alles so ein bisschen in den Schoss hineingelegt worden. Und dann ist das passiert, was er nie erwartet hat. Er hat noch irgendwo in sich hinein noch ein Empfinden gehabt und ein Wissen, dass er eigentlich nicht ein Ägypter ist, sondern eben von Hebräer abstammt. Und dann hat er gesehen, wie ein ägyptischer Sklaventreiber einen Hebräer plaget. Und in seiner Wut hat er ihn umgebracht und hofft, dass ihn niemand sieht. Und ein bisschen später haben zwei Hebräer gestritten miteinander. Und er ist zu ihnen gegangen und gesagt, tönt doch nicht streiten, schaut, ihr seid doch alle im gleichen Boot, wieso tönt ihr euch so weh? Und dann hat er einen gesagt, was? Was willst denn du uns sagen? Du bist ja am Hof aufgewachsen, du weißt ja gar nicht, wie es uns geht. Und willst mich jemanden auch umbringen, wie der Ägypter? Und da ist er natürlich verschrocken. Hat er gewusst, aha, man hat es gleich entdeckt und hat müssen flüchen. Mit 40 hat er müssen flüchen. Und ist letztlich im Zelt von seinem zukünftigen Schwiegervater gelandet, in Midian. Bis dahin hat er kennt und gewusst, was Macht bedeutet, was Ansehen bedeutet, was Reichtum bedeutet, was Bildung bedeutet. Und jetzt plötzlich steht er da mit leeren Händen. Er ist angewiesen auf Grosszügigkeit von Jethro, von diesen Leuten dort. Und er war 40 Jahre dort gewesen. Vom Prinz Mose ist ein Hirt geworden unter vielen Hirten, wo sich mit einfältigen Schafen hat müssen abgeben und zufrieden geben. All das ist weg gewesen, was er einmal hatte. Er ist eigentlich, wenn man so einfach sagen kann, ein Nichts geworden. Sein Ego ist ziemlich hart runtergekommen auf den Boden. Und er ist ein Mensch geworden unter vielen und nicht mehr besonders gewesen. Das hat geschult aber es hat 40 Jahre gebraucht. Und dann hat Gott gefunden, jetzt ist die Zeit, wo ich ihm eine Aufgabe geben kann. Und er hat eine Begegnung geschenkt bei einem Busch, der nicht verbrennt ist, aber brennt hat. Das ist übrigens ein schönes Bild. Wenn wir ohne Gott dienen für ihn, dann ist die Chance gross, dass wir uns verbrennen da, dass wir ein Burnout bekommen, wie wir es ja aus eigener Kraft versuchen zu tun. Aber wenn wir in der Kraft und im Namen Gottes unterwegs sind, dann ist die Gefahr sicher um einiges geringer. Und Gott sagt ihm dort, ich habe die Not von den Israeliten gehört und ich komme und möchte sie befreien aus ihrer Not. Und ich sende dich. Und jetzt würden wir denken, der Mose, ja, der hat ja gewisse Fähigkeiten einmal gelernt am Hof dort. Der weiss jetzt, wie man das macht, oder? Er hat vermutlich auch Kriegsführung gelernt und Menschenführung gelernt. Und rufe einfach Halleluja, jetzt habe ich dann wieder eine Aufgabe und habe wieder Bedeutung. Und da sagt der Mose, wer bin ich denn schon? Ich bin nicht geeignet da dazu. Ich bin ja ein Nichts. So weit aber ist er von dem Mose, geistlich arm. Und Gott sagt ihm, es ist eben so, ich tue es ein bisschen übersetzen frei, nicht du wirst es machen, ich sende dich einfach. Es wird nicht in deiner Kraft geschehen, nicht in deinem Namen, sondern in meinem Namen und in meiner Kraft wird es geschehen. Und der Mose hat immer noch Angst gehabt und hat gesagt, ich kann ja nicht reden. Er soll nicht können reden. Der hat gelernt reden am Hof vom Pharao. Aber vielleicht jetzt ein Sprachverschlag in diesen 40 Jahren. Ja, aber erst dann hat Gott ihn können brauchen. Und dann ist er dann letztlich gegangen. Und am Schluss, ganz viel später, heisst es eben, es hätte keinen demütigeren Mensch gegeben als der Mose. Geistlich arm sein heisst auch, es kann nicht aus meiner Kraft geschehen, was ich mache. Ob ich da oben predigen oder Musik machen oder dienen nehmen, es kann nicht in meiner Kraft geschehen, sondern nur in der Kraft Gottes. Ich gehe im Namen Gottes, nicht in meinem eigenen Namen. Wer bin ich denn schon? Hat der Mose gefragt. Ja, vom Prinz Mose war nicht mehr herum. Überhaupt nicht mehr. Aber Gott hat ihn erst dann können brauchen und zum Segen setzen über andere. Glücklich sind die geistlich Armen, die das anerkennen. Denn ihrer ist das Himmelreich. Denn dort ist Herrschaft Gottes. Dort steht nichts mehr im Weg, damit Gott kann auf dem Thron sitzen kann. Basilea. Ich möchte beten. Wir stehen mit leeren Händen vor dir, Vater im Himmel, im Wissen, dass wir vollkommen abhängig sind von dir. Im Wissen um unsere Bedürftigkeit, um unsere Schwachheiten. Wir können dir nichts bringen, als sagen, Herr, da sind wir. Fühl du uns, ins Herzen, nimm du Platz in unserem Leben und sende du uns, wenn es dir gefällt. Schenk uns den Mut dazu. All das, was wir vielleicht selber möchten machen, abzulegen und auf dich vertrauen, in jeder Situation, damit das Reich Gottes, Basilea, in meinem Leben, in unserem Leben kann stattfinden. Danke dir dafür. Im Namen Jesu. Amen.